Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Marvin und Phoebe. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr wart in Hamburg am letzten Wochenende und ihr seid auch Teil der Tübinger Interventionistischen Linken, der Gruppe, und habt mitgemacht bei den Vorbereitungen hier in Tübingen. Erstmal schön, dass ihr heil hier zurückgekommen seid, nach allem, was man da gesehen und gehört hat. Und jetzt freue ich mich auch über eure Augenzeugenberichte sozusagen. Aber fangen wir vielleicht erstmal an. Was war eure Motivation, nach Hamburg zu fahren? Was war eure persönliche Motivation?
Bei mir hat sich die Motivation, nach G20 zu fahren, von Anfang des Jahres immer zunehmend gesteigert. Es hat sich, wir waren auch bei dem Finanzministertreffen der G20 in Baden-Baden, wo sich bereits über die Verwaltung des globalen Kapitals unterhalten wurde. Und da hat sich schon abgezeichnet, dass nicht mal darin der G20 sich als sonderlich kompetent erweist. Und es hat sich auch immer mehr abgezeichnet, dass in Hamburg, in einer rebellischen Stadt, die Mehrheit der Bevölkerung dieses Prestigeprojekt nicht aushalten will. Und dieser Anschein, dass die Massen wirklich diese Herrschaft ablehnen, hat mich motiviert, da mitzumachen und den Widerstand dort mitzuorganisieren.
Und als dann auch im relativ kurzfristigen Vorhinein klar wurde, dass die Polizei und die Politik da auch recht rabiat durchgreifen will, dann habe ich gedacht, jetzt erst recht. So, das will ich nicht tolerieren.
Und hast du nicht Angst machen lassen? Dann.
Also ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, aber nein.
Wie lief das ab? Wie wart ihr hier eingebunden in die Vorbereitung in Tübingen? Was habt ihr da alles gemacht? Wie habt ihr euch vorbereitet?
Wir haben im Wesentlichen als Gruppe einen Bus organisiert und versucht, möglichst viele Leute mitzunehmen und auch an Protesten und Protestformen teilnehmen zu lassen, die so im Rahmen dessen liegen, was sie gerne tun würden. Und wir haben uns auch mit einem Redebeitrag an der Lieber tanze ich als G20-Demo beteiligt, wo auch die Tübinger Politik so einen kleinen Vorgeschmack auf die Polizeidichte geliefert hat, die wir in Hamburg dann erlebt haben.
Ja, wie war das da?
Da waren, glaube ich, wie viele?
600 Leute.
600 Leute, und ich glaube, vorne und hinten waren 3 Polizeiwagen oder 2. Mhm. Also völlig ein absurdes Level, also für eine Nachttanzdemo. Und also es hat sich als gute Übung erwiesen, tatsächlich. Oder es ist ja nichts passiert, weil natürlich ist nichts passiert, es war eine Tanzdemo. Aber und ich glaube, das ist für die meisten Leute, die da waren in Hamburg, der prägendste Eindruck, die ständige Präsenz von Polizei und der ständige Versuch der Polizei, den Widerstand zu disorganisieren und einzuschüchtern. Also wir sind, glaube ich, die letzte Gruppe gewesen, die davon abgehalten wurde, erst auf das Camp zu gehen. Wir sind dann doch durchgekommen. Und es, auch als es noch so eine leere Scharade war, als es schon klar war, dass wir uns durchgesetzt hatten. Und ständig über die ganze Zeit waren Hubschrauber über unserem Camp. Und zwar offensichtlich in der Höhe, dass sie gerade laut genug sind, um uns beim Schlafen zu stören. Und ich habe von vielen Leuten jetzt gehört, und das geht auch mir so, dass wir jetzt einfach von Polizisten träumen, weil wir keine andere Wahl mehr haben. Weil es einfach so präsent war.
Es verfolgt euch in eure Träume, echt?
Ja.
Krass. Wie war das mit dem Camp? Das war ja eine juristische Auseinandersetzung erstmal. Das Verwaltungsgericht hat es die Polizei hat es verboten, Verwaltungsgericht hat es erlaubt.
Das dann, Bundesverfassungsgericht hat es dann letztendlich erlaubt, oder?
Ja.
Also, irgendein Gericht.
Ja. viele Leute haben sich gefreut, dass sie diese ganzen Instanzen jetzt endlich kennen. Es gab ja zwei Camps, die haben sich am Schluss, also das ist auch etwas Nettes, was passiert ist, also verschiedene Fraktionen des Widerstands wurden durch die Repression des Staates in ein Camp zusammengebracht, und wir sind dafür sehr dankbar. Und die Camp-Auseinandersetzung war weitgehend juristisch, sie wurde aber auch durchaus so politisch geführt. Also es ging nicht nur über die Gerichte, es musste auch vor Ort mit der Polizei verhandelt werden. Und die Polizei vor Ort hat sich auch, solange es irgendwie mit noch so absurden juristischen Winkelzügen möglich war, es herausgezögert, dass wir campen können und unser Recht wahrnehmen können.
Also das Bundesverfassungsgericht hat uns dann erlaubt zu campen, allerdings nur Zelte aufzustellen, aber eine Infrastruktur, das wurde dann nicht erlaubt und auch nicht, dass wir da schlafen dürfen. Und es war ja dann auch diese Kampagne, die dann geführt wird, Yes We Camp, und dieses Sleep-In dann am Tag, bevor wir, am Abend, bevor wir angetroffen sind, um zu zeigen, also ein Camp brauchen wir, um da zu schlafen. Und die Leute oder die Polizei und die Politik nimmt uns unser Recht, hier zu sein. Die wollen uns nicht hier da haben. Und ja, das war schon blöd.
Wie war es dann? Wo habt ihr dann geschlafen, wenn ihr nicht auf dem Camp schlafen durftet?
Letztendlich haben wir dann die Auseinandersetzung geführt und haben das dann erkämpft. Und wie gesagt, wir waren die letzte Gruppe, die daran gehindert wurden. Und ab dann sind wir aufs Camp und haben dort geschlafen. Und dann kamen auch nach und nach die Lebensmittel und Klos. Und genau, und es hat dann schon funktioniert, aber es war schon sehr hart erkämpft.
Wie war die Stimmung da auf dem Camp? Wie viele Leute waren da ungefähr? War eine Wiese im...
Ich muss sagen, also der Park ist, glaube ich, relativ unübersichtlich. Ich glaube, es waren schon über 1000 Leute, sicherlich. Mehr, also deutlich mehr als 1000 Leute, glaube ich. Die Stimmung war meistens sehr gut, habe ich den Eindruck. Also ich meine, als wir da waren, wir sind ja am Mittwoch angekommen, da war die wirklich stressige Zeit ja erstmal vorbei. Da wurden wir waren wir erstmal so in Frieden gelassen. Und da hatten die Leute, glaube ich, auch eine recht kämpferische Stimmung. Später wurde das Camp dann auch umstellt von der Polizei. Da gab es, also persönlich für mich kann ich sagen, das war für mich so nachts geweckt zu werden um 4 Uhr nachts und zu glauben, okay, jetzt kommt die Polizei in mein Zelt und durchsucht meine Sachen und versucht mir irgendwas anzuhängen. Das war der einzige Moment, wo ich wirklich, wirklich Angst hatte.
Aber das war es dann nicht?
Nee, das war es nicht. Die waren einfach nur außen rum und haben so ein bisschen Psychoterror gemacht. Aber
da haben dann Leute quasi Panik verbreitet oder Warnungen losgelassen, weil es hätte auch anders kommen können.
Ja, es gab 2 Warnungen in dieser Nacht. Das war in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Großdemo und ja, schon auch sehr strategisch angelegt von der Polizei, weil wir wollten alle auf die Demo und am nächsten Tag haben sie ja dann das Camp umstellt gehabt und dann mussten wir da 2 Stunden warten. Es gab Personenkontrollen und Gepäckkontrollen und haben uns da auch teilweise sehr freundlich behandelt, aber teilweise auch sehr, sehr aggressiv irgendwie vorgegangen und einzelne Gruppen wurden alles durchfilzt, die ganzen Schlafsäcke, jeder einzelne Zentimeter wurde angeschaut und abgetastet.
Wie seid ihr damit umgegangen, dann mit dieser Polizeipräsenz? Wie habt ihr euch da verhalten? Kann man sich da auch drauf vorbereiten oder irgendwie Tipps geben oder ein gutes Verhalten an den Tag legen?
Also mir hat es immer ganz geholfen, so ein bisschen das so ein bisschen mit Spaß zu betrachten und auch ein bisschen lustige Kommentare dann gegenüber der Polizei, die uns eingekesselt hatte, irgendwie loszulassen. Und das hat dann irgendwie schon die Stimmung so ein bisschen aufgelockert. Ja.
Marvin?
Also allgemein glaube ich nicht, dass man sagen kann, es gibt so den einen richtigen Art, sich in jeder Situation so für jede Person zu der Polizei zu verhalten. Teilweise muss man auch sagen, hat sich die Polizei einfach völlig unvorhersehbar verhalten. Also ich war da mit Menschen, die teilweise seit Jahrzehnten Politik machen, die Art der Eskalation der Polizei da nicht kommen sehen haben. Also es gab insbesondere mit USK-Einheiten, also es ist ein Sonderkommando, das ausschließlich in Bayern existiert, das außergewöhnlich brutal war und dass viele Leute, die eigentlich derartiges gewohnt sind, also die schon Polizeikontakt hatten, erschrocken hat bis ins Mark. Und ich glaube, da auf diese Art der Zuspitzung der staatlichen Kontrolle, darauf waren wir nicht vorbereitet. Also als ganze Linke waren wir darauf, glaube ich, nicht angemessen vorbereitet.
Was habt ihr da alles erlebt? Du hast jetzt gesagt nochmal die vielen Kontrollen, die vielen Filzungen, Blockaden. Was habt ihr sonst noch so an Kontakten mit der Polizei?
Wie gesagt, die Polizei war immer präsent. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, zum einen die Zerschlagung der Welcome to Hell Demo am Donnerstag. Also im sehr offenen und sehr offensichtlichen Rechtsbruch der Polizei. Und das andere so ich war, und das andere, was mich so mehr persönlich betroffen hat, war so der Kontakt mit diesen USK-Einheiten, die teilweise Leute fast im Stehen verprügelt haben und absolut nicht zugelassen haben, dass jemand auch nur, also an ihnen vorbeikommt und auch wirklich, also im Magen halt so ältere Leute geschubst hat und beschimpft hat. Und also das war mir einfach von der Wut und dem Hass, der mir da entgegengeschlagen ist, das war für mich da das Eindrücklichste.
Ja, also das, was ich vorhin angesprochen habe, dieser easy Umgang, das war natürlich nur möglich in den Situationen, wo es dann entspannte Situationen gab. Aber also ich war auch total verstört teilweise von dieser Aggression, die einem da entgegengeschlagen ist und wie die auch mit uns geredet haben teilweise, wenn sie mit uns geredet haben, so, ich möchte jetzt kein Beispiel nennen, aber das war echt eklig irgendwie. Und ja, ich war entsetzt und konnte damit auch nicht so gut umgehen, weil ich so eine Art noch nie erlebt habe.
Ist euch persönlich was passiert?
Ich war vom Glück geküsst. Ich wurde, glaube ich, nur einmal geschoben oder so. Aber für vielen Leuten, die ich kenne, also haben blaue Flecke abgekriegt. Es zeigt sich auch immer mehr, dass viele Leute schwer verletzt wurden und noch im Krankenhaus liegen. Insbesondere will ich darauf hinweisen, dass ein Teilnehmer der Welcome to Helm-Demo immer noch im Koma liegt.
Das haben wir auch gesehen, wie er abtransportiert wurde mit Sunnies, die geweint haben. Und das Bild, das ist, glaube ich, auch eins der prägenden Bilder, die ich mitnehme. Ja. Ich hatte auch relativ viel Glück. Ich habe nur ein bisschen Pfeffer abbekommen. Am Samstag nach der friedlichen Großdemo, das finde ich auch immer ganz spannend, dass es dann so unter den Tisch gekehrt wurde, dass nach der Demo, wo dieses große die Volksfeststimmung da herrschte auf dem Abschlusskundgebungsplatz, dass sie da auch nochmal versucht haben zu eskalieren. Und da habe ich ein bisschen Pfeffer bekommen und auch bei den Blockaden, ja, so Geschubse und aber, also einen blauen Fleck habe ich und ich glaube, das ist noch recht wenig, was andere abbekommen haben.
Alles in allem glimpflich, aber halt, ne, viele Leute haben hinterher jetzt gesagt, ja, wir haben Glück, dass es keine Toten gab, aber ein Mensch im Koma ist natürlich auch eine krasse Nummer und vielleicht nochmal, ja?
Ich will auch sagen, die Polizei hätte auf jeden Fall, also das Riskieren von menschlichem Leben hat sie auf jeden Fall willentlich in Kauf genommen. Also es wurden Leute mit Wasserwerfern die auf einem sehr hohen Punkt, also auf so Gittern oder Mauern saßen, wo der Fall durchaus hätte tödlich enden können. Also es war also ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass das einkalkuliert war.
Im umgekehrten Fall sprechen viele Politiker und auch die Polizei jetzt auch von einer Aggressivität, die sie nicht erwartet hätten von Seiten des Schwarzen Blockes, in Anführungszeichen. Ne? Gehwegplatten, Mollys, Zwillen, wie habt ihr diese Riots am Freitag wahrgenommen? Ich will ganz bewusst, jetzt reden wir am Anfang ein bisschen über Gewalt, aber dann kommen wir auch wieder zum Inhalten, weil das hier nicht die ganze Nachbetrachtung, Nachlese auch hier bestimmen. Aber zu diesem Thema?
Ich war persönlich auch nicht bei diesen Riots dabei. Für mich dominiert die Gewalt, die von den Polizisten und Polizistinnen auskam. Ich meine, jetzt im Nachhinein passiert ganz vereinzelt in den Medien ein bisschen differenzierterer Blick darauf. Also anscheinend gab es diesen einen Molotow-Cocktail, der eigentlich nur ein Böller war, das jetzt durch verschiedene Experten und Expertinnen irgendwie dargestellt wird. Und diese Platten, die Leute, die da auf dem Gerüst gestanden haben, das waren betrunkene Menschen. Und ja, ich glaube, das ist eben ein total verzerrtes Bild in den Medien ist. Und wie war die Frage nochmal?
Ja, wie ihr diese Art von Gewalt aus, die aus Teilen der Demo-Teilnehmenden hervorgegangen ist. Wie ihr das bewertet, was ihr darüber denkt?
Also ich habe kein Bedürfnis, mich zu distanzieren. Ich halte vieles davon für nicht sinnvoll oder dumm und unverantwortlich. Teilweise halte ich es aber auch in der in der Dummheit für irgendwo sehr gut verständlich. Also ich war im Schanzenviertel, nicht als es eskaliert war, aber so davor und dann und danach. Und was ich da gesehen habe, also es waren schon diese Polizeipräsenz, die ich mir eigentlich nur aus autoritären Staaten vorstellen kann. Und die ständige so Drangsalierung von Leuten und das Schikanieren und dass einfach Leute einfach verhaftet werden, einfach so von der Straße oder verprügelt werden. Und mir ist dann, also da waren Leute, die so erkennbar autonome waren, also nicht, also der schwarze Block existiert natürlich nicht, aber erkennbar autonome waren. Es waren auch viele Kids da einfach. Was mir so im Gedächtnis geblieben ist, war so eine Gruppe von Kids, ich glaube nicht älter als 16, eher jünger, die sich auch, einer von denen hatte auch eine Flasche in der Hand, aber der hat sich dann auch glücklicherweise nochmal besser überlegt. Aber ich glaube, viel davon war auch einfach die Wut vor Ort auf dieses Vorgehen der Polizei, das vielleicht auf eine unintelligente Art und Weise umgesetzt wurde, aber das ich in der Existenz doch nachvollziehen kann.
Und was denkt ihr jetzt über die quasi, wer sich nicht distanziert, macht sich ist quasi selber genauso schlimm, wenn du sowas hörst?
Also ich habe den Eindruck, viele Politiker haben die Distanzierung als olympische Disziplin für sich entdeckt. Ich finde das absolut lächerlich. Ich muss sagen, solange sich große Teile der Politik vom Bombenwerfen nicht distanziert, werde ich mich nicht vom Flaschenwerfen distanzieren.
Und die Gleichsetzung linker Terrorismus, also dass von Linksterrorismus die Rede ist und das so schlimm wäre wie islamische und islamistischer und rechter?
Es ist auffällig, dass denjenigen Leuten, die das behaupten, der wesentliche Unterschied, nämlich dass kein menschliches Leben vernichtet wurde, nicht auffällt. Und ich halte das für eine, und ich sehe da, da zeigen sich die Prioritäten der BRD und ihrer Politik, dass inzwischen, ich glaube, 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden, um den Schaden der G20-Proteste zu begleichen. Und ich glaube, für die 10 Ermordeten des rechten NSU-Terrors wurden, glaube ich, 900.000 oder irgend sowas, lassen wir es 1 Million sein, zur Verfügung gestellt. Und ich denke, damit ist alles Wesentliche gesagt.
Und was macht es jetzt mit den Zielen, die der Protest quasi eigentlich auch nach außen oder in die Öffentlichkeit bringen wollte, wenn diese Gewaltdebatte jetzt so drüber liegt?
Also mich hat es tatsächlich total frustriert, weil ich bin eigentlich total bestärkt und motiviert zurückgekommen und ich habe jetzt total Lust, hier aktiv zu werden und hier politische Arbeit zu machen. Und deswegen finde ich eigentlich, machen so Gipfelproteste auch Sinn, weil das empowert und man kann das zurücknehmen für seine Alltagskämpfe. Aber als ich dann am Montag mal ein bisschen im Internet rumgetingelt bin, war ich so frustriert davon, weil tatsächlich nur die Gewalt überwiegt hat. Und das hat mich das macht mich echt traurig.
Es haben inzwischen auch, also es gibt Studien zu der Darstellung von Protesten in den Medien und dieses ständige Aufgreifen, dieser ständige obsessive Fokus auf Gewalt, denke ich, trägt dazu bei, dass Politik auf der Straße trivialisiert wird. Und ich denke, das ist ein enormes Versagen der Medien, dass Protest nur noch als quasi als ein folkloristisches Event dargestellt wird und nicht über die Inhalte gesprochen wird. Nämlich, es gab Inhalte. Also auf der Demo am Samstag, die Demo-Anmelder haben gezählt 76.000, die Polizei musste sich mehrfach nach oben korrigieren, war gleich am Ende bei irgendwie 50.000. Es gab auch Schätzungen bis 100.000, sagen wir 76.000. Da waren Sprecher von also kurdischen Aktivistinnen, Black Lives Matters, der interventionistischen Linken. Also es wurde viel über konkrete Sachen gesprochen und davon kommt nichts an, obwohl das mit vermutlich einer der größten Demos in Hamburg seit den 80ern war. Kein Mucks, kein Ton.
Ihr habt auch selber eigene Protestformen, Protestaktionen aus Tübingen nach Hamburg gebracht. Wie und was habt ihr denn da gemacht?
Also unser Hauptaugenmerk lag eigentlich auf dem Freitag, auf den Blockaden von dem Gipfel. Unsere Aktion war dieses Color the Red Zone, Block G20. Da haben wir uns auch hauptsächlich drauf vorbereitet und genau so haben wir dann den Tag gestartet, um recht früh, und sind dann um 5 Uhr losmarschiert mit 2 Fingern mit den Farben Blau und Grün, und das wollten wir eben so symbolisch darstellen, wie verschiedene Finger von verschiedenen Seiten in die blaue und vielleicht sogar bis in die rote Zone reinkommen. Gab noch Lila und Rot, ne?
Grün, Braun, Blau, Lila und Rot, ja.
Genau, und haben halt versucht, eben in die Zonen reinzukommen und versucht, die Protokollstrecken zu blockieren, damit die Politiker und Politikerinnen nicht zum Gipfel kommen, dass die ganze Infrastruktur nicht zum Gipfel kommen, die ganzen Berater und Beraterinnen. Genau, und haben wir auch kleine und größere Erfolge erzielt.
Ja, wie ist es gelaufen?
Also wir waren im grünen Finger. Wir sind, glaube ich, weitergekommen, als sie uns gerne gehabt hätten.
Auf jeden Fall.
Und der rote Finger, dem roten Finger ist tatsächlich gelungen, die Protokollstrecke der amerikanischen Delegation zu blockieren.
Das war das dann, dass die Trumps Frau nicht zum Konzert kam?
Nein.
Das nicht.
Nein, leider nicht. Das würde ich mir. Dann würde ich über nichts anderes reden. nee, aber das war, glaube ich, auch für Trumps Delegation, und die musste dann quasi auf eine Ausweichstrecke, und die Genossinnen und Genossen wurden dann, ich glaube, mit einem Wasserwerfer erstmal bearbeitet und dann noch weggetragen. Es sind, glaube ich, auch Bilder zu sehen, also Videos habe ich in einigen Medien davon gesehen.
Es gab eben diese zwei Wellen eben ganz früh morgens, wo ein Teil von unserer Gruppe dann bis circa 200 Meter vor den Messehallen eingekesselt wurde. Also dieser Messefernsehturm war in Sichtweite, und es war schon ein cooles Gefühl, weil man so weit vorgedrungen ist, und eigentlich hieß es von Anfang an, die Stadt ist hermetisch abgeriegelt, es gibt keine Möglichkeit, da durchzukommen, und so haben wir durchfließen und ja, haben wir es geschafft, doch so weit vorzudringen.
Was heißt das, fließen?
Fließen heißt nicht auf den Kopf drauf, sondern am Kopf vorbei. Also, dass man, wenn sich Polizei vor der Demo aufstellt, dass man versucht, zwischen den Polizisten durchzugehen.
Nicht an, und die lassen dann Lücken?
Manchmal, wenn man Glück hat, manchmal auch nicht.
Es kommt eben auch drauf an, wo man gerade ist. Wir waren einmal in einer ziemlich engen Straße, und da wurden wir dann auch eingekesselt, und durch Verhandlungen wurden wir dann nach 1,5 Stunden wieder weitergelassen. Aber auch schon da hat auch unser Aktionskonsens war, dass keine Eskalation von uns ausging, und meines Erachtens ging keine Eskalation von uns aus, aber die Polizei ist dann gleich mit Wasserwerfern vorgefahren, eben in diesem besagten Kessel am Anfang, und hat uns mit Stöcken traktiert und geschlagen, und ja.
Man sollte dazu sagen, die Farben, die haben wir auch durchaus wirklich getragen. Also wir waren auch wirklich ein grüner Finger. Und wir haben solch bedrohliche Gegenstände mit uns geführt, wie aufblasbare Schwimmkrokodile. Aber scheinbar war das Bedrohungsszenario genug, um Tonfa-Einsatz zu rechtfertigen.
Also, ja.
Und diese Farben waren auch, haben wir versucht, auch ein bisschen inhaltlich auszuschmücken. Und zwar grün für unseren Fingerstand, die Krankenhausthematik. Wir hatten so Krankenhauskittel an und so Hauben und ein bisschen so diese Mundschutzmasken. Und wir wollten einfach für bessere Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern, und eben dieser Kampf, den es ja auch durchaus jetzt gerade in verschiedenen Städten gibt, den wollten wir damit irgendwie auf der Straße sichtbar machen.
Was auch sehr schön war, wir sind einmal, glaube ich, an einem Pflegeheim vorbeigegangen. Und die Leute da, also die Pflegerinnen und Pfleger, haben uns zugewunken. Wir hatten auch, glaube ich, wir hatten sogar ein passendes Transpi dabei, dass wir auch bei der 1. Mai-Demo in Solidarität mit Pflegepersonal und Personal allgemein in Kliniken verwendet hatten. Und allgemein im Vorbeigehen wurde uns, glaube ich, viel aus Fabriken und Bürogebäuden zugejubelt.
Yeah.
Also man hatte wirklich den Eindruck, dass die Bevölkerung also dass wir die Bevölkerung im Rücken haben.
Generell die Solidarität von den Hamburgerinnen und Hamburgern war so, das war auch ein großer Teil, warum ich so bestärkt war danach. Also einzelne Kaffees rausgegeben, wir sind morgens eben bei dieser ersten Welle an einem Haus vorbeigekommen, wo uns säckeweise Äpfel runtergeworfen wurden und Tofu-Würstchen. Das war echt cool. Oder wenn wir aufs Klo mussten, haben die uns immer aufs Klo gelassen. Und
bei Privatleuten.
Ja, genau. Ja. Und einfach so die Stimmung und diese Bestätigung und Lautsprecher rausgestellt, als wir im Kessel saßen. Doch, das war echt, das war schön zu sehen.
Ja, ich glaube, bei dem Kessel hat uns auch jemand Eiskaffee angeboten. Also.
Und ihr wusstet eure Strecke, euer grüner Finger, die Welle Color the Red Zone am Morgen. Ihr wusstet ganz genau, wo eure Gruppe geht und die Gruppe war fest vorher quasi verabredet, das gemeinsam zu machen.
Man ist da natürlich wendig ein wenig. Also man ist nicht ganz fest drauf, welche Straßen man nimmt, aber es gab schon einen Plan, ja.
Ein Plan, der war vorher, war der in Tübingen überlegt oder war der dort auf dem Camp?
Oh. Da war ich ehrlich gesagt, oder wir waren glaube ich da nicht so beteiligt. Also ich kann
aber ihr habt das als Gruppe quasi dann besprochen. Wie viele Leute waren das dann in dem Finger ungefähr?
Wie viel waren wir am Ende? Ich glaube,
600
so in etwa.
Also das können nicht alles Tübinger gewesen sein dann, sondern...
Nö. Das waren aus vielen verschiedenen Städten. Da war auch ein Teil, so 100 Leute oder so aus Berlin. Also es war sehr durchmischt. Also der Tübinger, der Grüne Finger ist jetzt kein Tübinger Projekt. Also ich wünsche mir, hätten den Organisationsgrad, aber so ist es nicht.
Aber war das ein bisschen Zufall, dass ihr da reingekommen seid? Oder wie habt ihr quasi euren Finger gefunden?
Wir haben den von quasi, die IL hat diese Aktion organisiert und wir haben uns quasi bereit erklärt, da in den reinzugehen.
Und die interventionistische Linke ist eben in verschiedenen Städten und gut miteinander vernetzt und dann kamen die Tübinger da auch hin. Aber der Tübinger Bus, war der nur von der interventionistischen Linken oder waren da auch unorganisierte oder Leute?
Das waren auch unorganisierte Leute, waren sehr unterschiedliche Leute. Mhm. Also Teil war es schon so übliche Verdächtige, die man halt so sieht, wenn man auf Demos geht in Tübingen. Teilweise waren es aber auch Leute, die ich noch nie gesehen hatte. Mhm. Ich glaube, für viele war das auch ein Politisierungsereignis, was ich sehr schön finde.
Ja, das war auch ganz toll, irgendwie die Leute kennenzulernen, die es hier in Tübingen gibt und die man vielleicht niemals kennengelernt hätte. Und auch für die Gruppe an sich war es voll gut, weil man sich nochmal ganz auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt hat und ich glaube, das ist auch ein Pluspunkt für solche, dass man auch auf Aktionen geht.
Und die habt ihr euch so gegenseitig auch gestützt? Gab es da, wenn ihr dann so Leute hattet, auch die vielleicht mal hat man Schwäche oder Krise oder sowas hatten? Wie seid ihr damit umgegangen?
Also wir haben allgemein, wir haben aufeinander aufgepasst. Also wir sind, glaube ich, generell für eine Welt, in der es nach den Prinzipien geht, wir passen aufeinander auf und das haben wir da auch getan. Also wir haben uns, wie es die gute Demo-Praxis ist, in Bezugsgruppen aufgeteilt und haben miteinander gesprochen, okay, will ich jetzt eher nach vorne, will ich eher zurück? Also so miteinander abzusprechen, damit alle irgendwo die Aktion so mitmachen können, wie es ihnen am besten passt.
Was war deine bevorzugte?
Also ich bin persönlich eher so jemand, dass ich so ein bisschen, also ich muss nicht immer so ganz eng zusammenhängen. Ich bin auch gern mal ein bisschen mobiler, aber so ganz vorne bin ich jetzt nicht so dabei. Also, obwohl, vielleicht probiere ich das auch nochmal aus.
Wie war es bei dir?
Also, als ich am Donnerstag gesehen habe, wie rabiat die Polizei vorgegangen ist und dann habe ich gedacht, okay, doch, ich möchte schon nicht ganz vorne dabei sein. Ich möchte mir ehrlich gesagt nicht mein Schädel von den Schlagstöcken eingeschlagen bekommen, aber trotzdem mitzuziehen. Und ich meine, manchmal hat es auch so dieser Finger irgendwie so eine Dynamik entwickelt, dass alle losgerannt sind und wir wollten schneller sein als die Cops. Und da ist man dann auch total schon so euphorisch und ja, da ist man, also versucht man schon auch dann mitzuhalten mit den vorderen Reihen.
Aber das, die Eskalationstaktik, die innerhalb der Gruppe besprochen worden ist, ist da auch aufgegangen an dem Freitag bei der Demo, in eurem Finger. Ihr habt gesagt, ja, hast du vorhin gesagt, ihr wart euch einig, wir wollen immer versuchen zu deeskalieren und da, ja, das ist auch da aufgegangen.
Ja, wir haben gesagt, was wir tun werden und wir haben getan, was wir gesagt haben. Und von uns ging keine Eskalation aus.
Und gab es Leute vorher, die klar sind, dass die dann die Kommunikation mit irgendwelchen Einsatzleitern oder so auch suchen oder aufnehmen?
Ja, zum einen parlamentarische Beobachterin. Also hier an dieser Stelle einen Dank an Heike Hensel von der Linkspartei in Tübingen.
Die war in eurem Finger dabei und hat dann...
Die hat auch mit Leuten verhandelt. Die hat auch eine Demostrecke angemeldet, die es uns erlaubt hat, tatsächlich an unseren Punkt zu kommen, dass wir überhaupt erst in die... Also als wir, glaube ich, das erste Mal gekesselt waren, waren wir noch außerhalb der blauen Zone. Und von dem Punkt an haben wir dann quasi durch Verhandlungen erreicht, dass wir eine spontane Demo angemeldet haben, von da bis zu dem Punkt, an den wir eigentlich wollten, von dem aus wir dann in die blaue Zone gegangen sind. Und diese Arbeit hat dankenswerterweise Heike Hensel übernommen. Und und sonst gab es natürlich auch sonst Leute bei uns im Finger, die mit der Polizei gesprochen haben.
Mhm, oder das Legal Team, also Anwältinnen und Anwälte, die uns da immer begleitet haben. Ja. Und vielleicht sollten wir auch noch über die zweite Welle sprechen, weil die war ja auch also ganz enorm atemberaubend. Wir haben uns dann, nachdem die erste Welle so ein bisschen, sind wir ein bisschen zur Ruhe gekommen und haben uns ein bisschen ausgeruht. Und dann haben wir uns nachmittags nochmal am Millerntorplatz getroffen. Und das war unglaublich, wie viele Leute sich da nochmal angeschlossen haben. Dieser ganze Platz war voll und es war nicht so organisiert wie am Morgen. Aber wir haben es dann geschafft, dadurch, dass wir so viele Leute waren, die ganze Stadt irgendwie zu durchfließen und zu besetzen und uns zurück zu erkämpfen und waren dann tatsächlich bis vor der Brücke, vor der Elbphilharmonie. Und wir konnten es nicht schaffen, die Strecke, die dann die Politikerinnen und Politiker von der Messehalle zur Elbphilharmonie zurücklegen mussten, haben wir nicht geschafft zu blockieren, aber wir sind immerhin rangekommen, wo uns die Cops niemals wollten. Und das war schon irgendwie ein tolles Gefühl.
Ein Erfolg für die Demo und für alle Teilnehmenden oder für euch eben auch, ja, Genugtuung. Ja. Und da blieb es auch friedlich? Einigermaßen?
Einigermaßen. Ich glaube, da gab es schon, also das war ja dann so eine, nicht eine organisierte Aktion eigentlich, also da waren keine Strukturen mehr vorhanden. Es gab da auch durchaus so vereinzelt Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und augenscheinlich autonomen Leuten, aber im Großen und Ganzen blieb das friedlich. Es war auch gerade dadurch, dass es so unorganisiert war und so viele waren, ging es einfach nicht aufzuhalten. Also es war einfach irgendwann war die Polizei einfach zu weit ausgestreckt und konnte nicht mehr richtig blockieren und hat uns dann quasi so in Rufweite von der Elbphilharmonie sind wir dann gestanden.
Und wir haben dann auch tatsächlich die Kolonne, die Wagenkolonne der Politikerinnen und Politiker.
Und jemanden erkannt?
Nee, das war, ist ja alles verdunkelt und so.
Ja.
Aber wir haben versucht, durch unsere Buhrufe und den entsprechenden Finger zu zeigen, dass wir da keinen Bock drauf haben.
Also dann doch wieder eine Fingeraktion.
Sozusagen, ja.
Nicht mehr der farbige, sondern der ausgestreckte.
Aber auch hier nochmal bei diesen Blockaden auch ist mir nochmal wichtig zu sagen, wie viel Polizeigewalt da auch wieder ausging. Und auch es gibt viele Videos im Internet, wie diese Blockaden teilweise so gewaltsam aufgelöst wurden und Wasserwerfer, immer Pfeffer, Stöcke, ja, auch dann nachmittags nochmal.
Die Blockaden, die ja einfache Sitzblockaden waren, von die passive quasi Blockade, von denen keinerlei aktive Aktion Gewalt ausging. Das muss man ja auch dann nochmal dazu sagen. Klar, es ist nicht genehmigt gewesen, es ist, aber für euch ist es trotzdem wichtig als Aktionsform, die Blockade als nicht genehmigte Form des Protestes auszuüben.
Ja, auf jeden Fall. Also die Sitzblockade ist seit Jahrzehnten eine Aktionsform, auch des friedlichen Widerstands und hat eine lange Tradition, die die Bürgerrechtsbewegung in den USA mit einschließt. Und ich betrachte das weiterhin als ein völlig legitimes Mittel und in diesem Fall auch ein probates und angemessenes Mittel.
Ja, gerade kollektiv in so großen Massen zusammen Regeln zu übertreten, und die Regeln haben wir ja auch nicht gemacht, so zivile Ungehorsam.
Und mit den Regeln seid ihr eben halt auch nicht einverstanden. Ja.
Richtig.
Natürlich.
Beide waren auch nicht beim Alternativgipfel, aber ihr habt ein bisschen was davon gehört, was da abgelaufen ist.
Ja, also das war ein Alternativgipfel von 2 Tagen, wo Leute aus der Zivilgesellschaft von überall, von der ganzen Welt eingeladen wurden und an Podiumsdiskussionen teilgenommen haben und Workshops gegeben haben zu ganz verschiedenen Themen, Ernährung, soziale Ungleichheit. Was waren noch so für Themen?
Ich glaube Umweltschutz, Feminismus. So.
Das ganze Programm.
Ja, dann mag ich mal, ihr wart nicht dabei, von dem her braucht man nicht hören sagen noch mehr, sondern ihr wart ja bei der Welcome to Hell Demo am Donnerstag, das hatten wir. Wir hatten die Aktionsform, die Color the Red Zone am Freitag, und am Samstag war die große Demo mit 75.000 Leuten, und da seid ihr auch nochmal mittendrin gewesen als Tübinger Block, als Aktionsblock. Gab es eine Aktionsform, wie war das?
Also bei der Abschlussdemo gab es mehrere Blöcke. Wir waren im antikapitalistischen Block, der von der interventionistischen Linken und dem Ums Ganze Bündnis organisiert wurde. Das war im Übrigen auch der größte Block, nur mal so kurz.
10.000 Leute.
Und da haben wir uns dann, also in einem Block bewegt, auch in Reihen, also wir haben uns auch eingehakt, so in der Erwartung, dass die Polizei vielleicht wieder eskalieren will. Und wir haben dort, wurden dann Flaggen des kurdischen Widerstands in Rojava rumgereicht. Also wir haben welche erhalten. Und diese Flaggen sind vom kurdischen Widerstand in Rojava, der den Islamischen Staat bekämpft, sind in Deutschland kriminalisiert. Also die Symbole des kurdischen Widerstands sind verboten in Deutschland, und wir haben die Flaggen dort bekommen und gezeigt. Und viele Leute, auch nicht, auch aus der Zivilgesellschaft oder nicht offensichtlich organisierte Leute, haben das gezeigt, und das fand ich gut und notwendig.
Warum ist der kurdische Widerstand von Rojava in Deutschland kriminalisiert?
Weil die PKK seit wer es in Verbindung steht mit der PKK, die als Terrorgruppe bezeichnet oder eingeordnet wird vom deutschen Staat. Und ich nehme stark an, warum genau das ist, das weiß man natürlich nicht, aber man kann davon ausgehen, dass das auch durchaus mit Konzessionen gegenüber dem türkischen Staat etwas zu tun hat.
Auf der anderen Seite gibt es deutsche Waffen für die Kurden im Irak. Also da wird dann mit anderem Maß gemessen. Euer Block, wie war die ganze Demo für euch, die Samstagsdemo, die größte Demo? Wie war die Zugrichtung? Was habt ihr noch erlebt da währenddessen?
Also ich glaube, die Stimmung war enorm gut eigentlich. Also man muss sagen, also nach so 2 Tagen war es dann auch langsam zu einer sportlichen Herausforderung, diese Demo-Strecken zu gehen. aber es war gut, wir hatten auch gute Redebeiträge dabei, es war eine gute Stimmung da. Die Polizei hat sich nicht getraut, also wenigstens nicht in meiner Sichtweite, wirklich was reinzugehen oder die Demo aufzuhalten. Wir sind dann beim Müllentorn-Platz angekommen, der viel zu klein war, was wir vorher gesagt hatten, dass der viel zu klein werden wird. Aber das Heiligen Geistfeld, das wurde uns als Demonstrationsendpunkt nicht gegeben. Also haben wir halt mit dem Millenturmplatz vorlieb genommen. Und dort gab es dann noch Redebeiträge von verschiedenen Leuten, also verschiedenen Spektren. So eine Vertreterin von Black Lives Matter New York, von Recht auf Stadtbündnissen, von der interventionistischen Linken. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ums Ganze auch gesprochen hat.
Während der Demo hat auch noch eine Überlebende vom Holocaust-Bericht eine Rede gehalten und das, da gibt es auch Videos und das ist schon ziemlich berührend.
Ja. Und und auf vielfachen Publikumswunsch wurde auf der Demo der Song 3 Tage wach gespielt. der mir jetzt auch im Gedächtnis geblieben ist.
Aber gefühlt hat, also ich habe mich auf der Demo schon fast gefühlt, als wäre ich 3 Tage wach gewesen, weil ja auch in der Nacht davor die Polizei uns ständig irgendwie in Alarmbereitschaft versetzt hat und sehr viel schon gelaufen wurde die Tage davor. Also es war so eine Mischung aus total euphorisch und die Stimmung super, überall Leute, wo man nur hinschauen kann, aber auch totale Erschöpfung.
Und es ist aber trotzdem friedlich geblieben und war ein schöner Abschluss dann für eure Proteste.
Es ist tatsächlich friedlich geblieben noch bis zum Schluss, aber das hat auch Arbeit gekostet. Ganz am Schluss gab es nochmal einen Eskalationsversuch von der Seite der Polizei am Millerntorplatz, die einzelne Leute reingegriffen haben. Da gibt es einen Park in der Nähe, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, dadurch sind so, glaube ich, Polizeireihen durchgegangen, Wasserwerfer wurden vorgefahren, Pfefferspray war gezückt und es war offensichtlich, dass wieder diese Bilder hergestellt werden sollten von diesen gewalttätigen, gefährlichen Linksradikalen, die dann, das kann ich eigentlich nur als so eine bewusste Strategie von der Polizei aus interpretieren. Und dann gab es so einen Moment, wo es hätte kippen können, wo auch dieser letzte Erfolg, dass es eine große linksradikale Demo geben konnte, die total friedlich war, dass das nochmal zerstört werden könnte. Und dann gab es einen wunderschönen Moment, da haben sich angefangen, Leute aus der Demo und aus dem antikapitalistischen Block, sich vor die Polizei zu stellen mit erhobenen Händen, um ihre Unbewaffnetsein auch zu symbolisieren, und haben gesagt, wir sind friedlich, was seid ihr? Und damit hat man die Polizei dann in eine Situation gebracht, in der sie nicht mehr das machen konnten, was sie wollten. Sie konnten dann sich nicht mehr gut darstellen oder konnten nicht mehr das Bild von den gefährlichen Linksradikalen darstellen. Dann haben Leute angefangen, sich hinzusetzen. Also es gab eine Sitzblockade vor einer Polizeireihe und den 2 Wasserwerfern. Es war recht gemischt. Also es waren viele Leute, die so ersichtlich irgendwie linksradikal waren, also so junge Antifa-Leute, aber auch so ein paar, die ich jetzt mal so eher Hippies bezeichnen würde.
Die Hare Krishna-Band, die dabei war.
Ja, Jan van Acken ist irgendwo rumgesprungen. Es gab man hat dann dadurch die Polizei irgendwo ausgebremst und hat Sprechchöre gemacht, die zum einen so klare linke Positionierung haben, so die üblichen, so Tiamo, Tutti, Antifascisti. Und auf der anderen Seite wurden auch Forderungen gestellt an die Polizei. Also erstmal Pfeffer weg, Pfeffer weg. Und dann haben sie auch langsam ihren Pfefferspreis weggesteckt. Und dann Helme ab, Helme ab. Das hat auch nach einer guten, man muss es ein bisschen mit Nachdruck sagen, aber es ist dann irgendwann, ist das auch passiert. Und dann wurden sogar sehr überraschend auf unsere Forderung eingegangen, Wasserwerfer zurückzuziehen. Das war tatsächlich, also man weiß nicht ganz genau, aber die Vermutung ist, dass da Befehlsverweigerung passiert ist. Nicht? Da waren parlamentarische Beobachter von Die Linke da, die mit der Einsatzleitung telefoniert haben und so über die ganze Sitzblockade hinweg, 1,5 Stunden, und es hieß immer, nee, die kommen nicht weg, nee, die kommen nicht weg, nee, die kommen nicht weg. Und da hatte die parlamentarische Beobachterin gerade mit dem wieder telefoniert und hat gesagt, nee, die bleiben da. Und just im Moment, das war ein richtig schöner Moment, haben die Wasserwerfer sich dann zurückgezogen und die ganze Sitzblockade hat natürlich gefeiert. Und, ja.
Ein Erfolg des Protestes. Ja, wenn ihr jetzt so nochmal zurückguckt und die Sache Revue passieren lasst, was ist euch am meisten in Erinnerung und was nehmt ihr mit jetzt auch für eure weitere auch politische Arbeit?
Also, was ich vorhin ja schon mal kurz gesagt habe, dass ich auf der einen Seite total bestärkt bin und motiviert bin und hier weitermachen will und sehe, wie wichtig es ist, auch im Angesicht eines immer stärker autoritär werdenden Staates da irgendwie ein Gegengewicht zu bilden. Auf der einen Seite und eben auf der anderen Seite so ein bisschen jetzt in den Diskurs zu beobachten, zu merken, das ist irgendwie so ungerecht und das ist dann schon wieder so eine Hilflosigkeit, die ich beim Lesen von manchen Artikeln spüre, aber da, ja, ich versuche das dann, man versucht sich dann gegenseitig zu bestärken und sich davon nicht einschüchtern zu lassen und versuchen selber irgendwie seine Inhalte wieder in den Diskurs zu bringen.
Was sind die wichtigsten Inhalte für dich?
Also Antikapitalismus, soziale Ungerechtigkeit in der Welt zu bekämpfen, Umwelt, die Umwelt zu
nicht zu verbrennen wäre ja ein guter Anfang. Mhm.
Ja, und die Solidarität, die man erfahren hat, mitzunehmen.
Marvin, was nimmst du mit, auch für deine weitere Arbeit jetzt?
Ich glaube, ich habe mir durch die Konfrontation da auch mit der Polizei sowas angeeignet, was man in der Psychologie ein kontraphobisches Verhalten nennt. Also dass man sich genau gegenteilig deiner Ängste verhält. Und es war schon so, ich habe, es hat mich schockiert, es hat mich mitgenommen, was ich da erlebt habe. Es hatte nicht den intendierten Effekt von Repressionen. Also Repressionen sind ja nicht nur dazu da, Leute zu bestrafen, sondern sind einfach eine Art von so Züchtigung. So, damit man nicht macht, was die Leute nicht wollen, dass du tust. Und ich habe jetzt die genau gegenteilige Konklusion gezogen. Jetzt hast du recht. Ich bin deutlich entschlossener und ich fühle mich bestätigt in meiner Analyse von dem, wie die kapitalistische Gesellschaft und der bürgerliche Staat funktioniert. Und ich gebe nicht auf.
Was sind nächste kommende Aktionen, wo ihr dabei sein werdet?
Also so ein großer Teil linksradikaler Politik ist leider weniger aufregend als das. Aber was wir gerade als IL viel machen, ist, wir sind Teil des Bündnisses für mehr Personal in Krankenhäusern. Da geht es darum, da müsste ich ein bisschen länger ausholen vielleicht. Der Punkt ist, vor ein, zwei Jahren gab es in der Charité einen Arbeitskampf und der war einigermaßen, der hat etwas sehr Neues reingebracht, nämlich es wurde nicht über so diese oder jene Erhöhung der Löhne um so und so viel Prozent gestritten, sondern um eine Mindestbelegschaft von Stationen, die, also zum einen die Arbeitsbedingungen und die Betreuungsbedingungen in Krankenhäusern merklich verbessert hat. Und ich glaube, das wurde in der Charité erkämpft und das ist jetzt so bundesweit eine Kampagne von Verdi, die wir auch solidarisch begleiten. Und ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, den konkreten Arbeitskampf in den Kliniken mit einem weiteren gesellschaftlichen Interesse zu verbinden und dabei auch die Wichtigkeit von so Pflegetätigkeiten, die normalerweise irgendwie weiblich kodiert sind, in den Vordergrund zu stellen, weil die absolut notwendig sind für die kapitalistische und jede andere Gesellschaft. Und wir diese ins Zentrum rücken wollen und deswegen sind wir Teil dieses Bündnisses und beteiligen uns da an Aktionen rund um diesen Arbeitskampf, der, glaube ich, im September richtig losgeht. Also,
und da gibt es ja in Tübingen auch viele Beteiligte, viele Angestellte. Vielen Dank, Marvin und Phoebe, dass ihr da wart. Und toi, toi, toi für alle weiteren Projekte.